Ein barmherziger Vater. Bei den Vorbereitungen zu dieser Predigt ist mir eingefallen, ja, Eltern, die müssen wirklich barmherzig sein zu ihren Kindern. Weil die Kinder, das wissen wir wahrscheinlich alle, die stellen so vieles an. Und da brauchen sie dann auch wieder die Barmherzigkeit und Güte von ihren Eltern. Klar ist, die Kinder, die können dann nicht nur einfach so grenzenlos sein, sie brauchen ihre Regeln, um sich entfalten zu können. Sie brauchen ihre Strukturen, um sich entwickeln zu können. Aber trotzdem brauchen sie viel Liebe und Barmherzigkeit, weil sie halt vieles versuchen müssen, vieles anschauen müssen, entdecken müssen und daher auch einiges schief geht. Und wenn da die Eltern nur immer eins obendrauf geben würden, dann hätten die Kinder keine schöne Kindheit. So war es zum Beispiel jetzt auch mit Nathan. Der ist ja so ein lebendiger Kerl und erst letzte Woche hat er wieder so etwas angestellt. Er ist oben bei uns in der Küche, hat er sich den Stuhl genommen und zu unserer Kaffeemaschine geschoben. Das ist ja auch klar, das ist eine so spannende Maschine. Da hat es Knöpfe, die man drücken kann. Da hat es verschiedene Lichter, die leuchten. Es hat Klappen, die man öffnen kann. Und einfach, es ist eine ganz spannende Maschine. Und außerdem kommt dazu, Mama und Papa gehen da auch immer hin. Die drücken da auch. Und dann kommt etwas raus. Er weiß dann ganz genau, wenn da was rausläuft, sagt er immer, heiß, heiß. Er weiß genau, da kommt heißes Sach raus, also Kaffee. Also ist er an die Maschine ran und hat da das Fach, wo man das Kaffeepulver einwerfen kann, wenn man will, hat das geöffnet. Und dann den Maßbecher für das Kaffeepulver in diesen Schacht versenkt. Danach hat er wieder die Klappe geschlossen. Jacqueline und ich haben das nicht festgestellt. Wir haben es nicht bemerkt. Und das nächste Mal, als wir die Kaffeemaschine angeschaltet haben, hat es geknattert, gekracht und die Maschine war hinüber. Wir konnten sie nicht mehr reparieren, die ist jetzt auf dem Müll. Wo ich das festgestellt habe und bemerkt habe, in dem ersten Augenblick, ich war da so wütend auf den Nathan. Ich hätte ihn da wirklich am liebsten einfach, also wenn man da auf den Weg gelaufen wäre. Na, das, Sie können es vielleicht nachvollziehen. Aber ich habe mich zurückgehalten. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um runterzukommen, um wieder ruhig zu werden. Aber ich war meinem Sohn dann nicht böse. Ich habe ihm vergeben, weil ich möchte ein barmherziger Vater sein. Ein Vater, wo der Nathan dann mal später kommen kann und sagen kann, Papa, du warst immer so gütig und so barmherzig, egal was ich angestellt habe. Du warst so ein Zeugnis von Gott. Das möchte ich, dass es geschieht. Ich strebe eigentlich so nach diesem Bild von dem barmherzigen Vater, das auch Jesus Christus erzählt hat von dem barmherzigen Vater. Die Geschichte, die steht im Lukas-Evangelium im 15. Kapitel in den Versen 11 bis 32. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt, aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Taglöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz. Er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seine Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Fingern und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Doch, er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du auch nie nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden. Diese Geschichte ist oft bekannt als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber heute machen wir mal einen Blickwechsel. Wir wollen mal schauen, wie es denn dem Vater ergangen ist. Also wir richten unseren Blick weg vom Sohn und hin zum Vater. Denn der Vater hat vieles erlebt. Er hat Schmerzen erfahren und trotzdem war er barmherzig. Als erstes erfährt der Vater einen Schmerz von seinem jüngeren Sohn, weil der weg will. Wenn ein Kind weggehen will, das ist nie einfach. Weder für eine Mutter noch für einen Vater. Wenn einfach da man die Kinder loslassen muss. Und da geht nun der Sohn hin zu seinem Vater und sagt ihm, bitte gib mir mal mein Erbe heraus, ich will weggehen. Ich will eigentlich mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich will mein eigener Herr und Meister sein und auf eigenen Beinen stehen. Dazu ist es sicher auch wichtig, die Erbgepflogenheiten der damaligen Zeit zu kennen. Es war damals üblich, dass der älteste Sohn oder der erstgeborene Sohn 2/3 des gesamten Erbes bekommt. Und der letzte Drittel wird dann unter die restlichen Söhne aufgeteilt. Dem jüngeren Sohn ist es also gar nicht so schlecht ergangen, wie es hätte sein können, weil der Vater, der hatte ja nur 2 Söhne. Trotzdem ist er hin und hat ihm gesagt, gib mir mein Erbe heraus, ich will es jetzt schon haben. Er zeigt ja nicht somit eigentlich auch auf, eigentlich seid ihr tot für mich. Ihr möchtet nichts mehr mit euch zu tun haben, jetzt mein Erbe und dann bin ich weg. Da hätte natürlich der Vater sagen können, ohne irgendwie schief angesehen zu werden, nein, was fällt dir überhaupt ein? Ich lebe ja noch, ich bin doch nicht tot. Und da hätten alle es begriffen, wenn er es abgelehnt hätte. Keiner hätte dann auch nur irgendwie ihn danach schief angesehen. Aber der Vater wollte nur das Beste für seine Kinder. Also hat er ihm entgegen den normalen Gewohnheiten das Erbe herausgegeben. Und dann ließ er seinen Sohn ziehen. Ziehen mit den besten Wünschen begleitet. Da bin ich mir sicher. Auch wir können das kennen oder auch müssen es manchmal erleben, dass wir jemanden ziehen lassen müssen. Jemanden, den wir gern haben. Und dabei nicht einmal wissen, sehen wir diese Person irgendeinmal wieder? Hören wir noch etwas von ihr? Sie geht jetzt weg. Und was danach ist, weiß allein Gott. Und in der Situation können wir nur eines tun. Diese Person im Gebet vor dem Herrn bringen und ihn unter den Schutz von Gott stellen. Ich bin mir sicher, der Vater aus der Geschichte hat das genau, ganz genau das getan für seinen Sohn. Die Herausgabe von dem Erbe und das Verlassen, das waren so die ersten Schmerzen, die der Vater erlebt hat und erfahren hat. Ein weiterer Schmerz ist, dass er von diesem Zeitpunkt dann, wo er seinem Sohn Tschüss gesagt hat, nichts mehr von ihm gehört hat. Er war weg. Er hat keine Nachricht mehr von ihm bekommen, er hat ihn nicht mehr gesehen. Einfach vom Erdboden verschluckt. Es gab kein Lebenszeichen mehr. Nichts. Und das ist schlimm. Nun könnte man sagen, ja also, das war vielleicht früher so. Aber heute, in unserem Kommunikationszeitalter, da ist doch das nicht mehr möglich. Wir haben ja Facebook, wir haben WhatsApp, wir haben Internet, wir haben Mobiltelefone, das normale Telefon. Wir können Briefe schreiben, wir haben Fax, wir haben so viele Sachen, wir sind so eng miteinander verknüpft, dass wir Kommunikation betreiben können. Also bei uns, wenn alles normal läuft, das geschieht doch nicht mehr. Und doch kann es geschehen, wie ich erst kürzlich in den Nachrichten gelesen habe. Da hat ein Vater in den USA, also in einem Land, wo wirklich die Kommunikation gut vorhanden ist und alles normal läuft, da hat ein Vater eine Beerdigung ausgerichtet für seinen Sohn. Denn die Behörden sind zu ihm gekommen, haben gesagt, schau mal, tut uns leid, aber dein Sohn ist gestorben. Hier ist seine Leiche. Also hat er ihn dann beerdigt, getrauert und dann 8 Tage später hat er einen Telefonanruf bekommen. Und wer war an der anderen Leitung? Sein Sohn. Quicklebendig. Der ist nie gestorben. Der hat sich einfach mal ein bisschen länger nicht gemeldet. Bei solchen Geschichten kann man sich schon fragen, wie kann so etwas geschehen? Das sind unglaubliche Geschichten. Und auf der anderen Seite aber auch sehr tragisch. Wenn man sich überlegt, was der Vater durchlitten hat. Da hat er zuerst den Schock erlebt, dass sein Sohn gestorben sein soll, dann getrauert, ihn begraben, Abschied genommen und dann wieder ein Schock. Der ist ja noch gar nicht tot. Freude und also dieses Gefühlschaos, ich möchte es nicht erleben. Auf der anderen Seite gibt es auch, dass Eltern jahrzehntelang oder nie mehr etwas von ihren Kindern hören und wissen, dass sie ja nicht noch da sein sollten. Einfach, weil der Kontakt abgebrochen wurde. Weil der Kontakt verloren ging. Und das ist auch schlimm. Und genau das, das hat der Vater aus der Geschichte erlebt. Er hat von seinem Sohn jahrzehntelang nichts mehr gehört. Er hat vielleicht angenommen, ich weiß ja nicht, wie es ihm geht. Geht es ihm gut oder schlecht? Ist er vielleicht sogar verstorben? Er hat vielleicht annehmen müssen, ja, er ist tot. Und dann plötzlich steht er vor ihm. Wie würden Sie da reagieren an seiner Stelle? Natürlich erst einmal wahrscheinlich erschrecken und dann anfangen zu erschimpfen. Du, was hast du dir denn nur gedacht? Du bist weggegangen, hast mir nichts gesagt und jetzt stehst du da vor mir. Was willst du denn überhaupt? So könnte man reagieren. Wäre ja nicht auch ganz verständlich. Man würde wahrscheinlich diesem Sohn die kalte Schulter zeigen. Und man würde es auch sehr gut verstehen, wenn sich der Vater überlegen würde, kann ich diesen Bengel da überhaupt noch gebrauchen? Soll ich denn wirklich als Tagelöhner einstellen, diesen Typ da, der mal mein Sohn war, aber mir solche Schmerzen bereitet hat und sich von mir losgesagt hat, gesagt hat, ich bin tot, also war er nicht für mich auch tot? Diese Reaktion wäre verständlich. Aber das Gegenteil geschieht. Der Vater, sobald er seinen Sohn sieht, rennt zu ihm hin, umarmt ihn und küsst ihn gleich. Und das noch bevor ein einziges Wort gefallen ist. So zeigt er seinem Sohn auf: Ich hab dich so von ganzem Herzen lieb. Du bist mir nie von meinem Herzen weggewichen. Ich freue mich so. Und Gott ist genau gleich wie der Vater. Auch er freut sich über jeden Menschen, der umkehrt. Er freut sich, wenn ein Mensch zu ihm kommt und ihn als Gott und Vater im Himmel annimmt. Da kommt dann Gott auch entgegen und schließt uns in die Arme. Und er ruft dann auch und freut sich und sagt: Juhu, jetzt ist wieder eines meiner geliebten Kinder zurückgekommen. Jetzt ist wieder eines von ihnen bei mir. Ein Unterschied gibt es zwischen Vater in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, und Gott. Gott hat nicht gewartet. Gott hat nicht im Himmel oben gewartet und gesagt: Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt ja einer dieser Menschen zu mir zurück. Wenn nicht, ja, kann ich halt nichts tun. Nein, das hat er nicht gemacht, sondern er ist uns nachgegangen. Er hat uns suchen lassen und darum ist Jesus Christus auf die Welt gekommen. So wie es auch der Wochenspruch sagt. Er ist gekommen, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Das war die Aufgabe von Jesus. Er ist zu uns heruntergekommen und hat nach uns gesucht. Er hat uns wieder den Weg gezeigt zu Gott, hat uns umgeführt und hat uns aufgezeigt: kehrt um zu Gott. Er freut sich auf euch, er will euch bei sich haben. Er ist ein barmherziger Vater und er vergibt all die Schmerzen, die wir ihm zugefügt haben. Wenn ihr nur zu ihm zurückkehrt, dann sind die alle vergessen. Und genau nach der gleichen Art hat auch der Vater aus der Geschichte so gehandelt. Er hat seinen Sohn aufgenommen und gleich ein riesiges Freudenfest gefeiert. Einfach weil so die Liebe übergequollen ist und die ganze Wiedersehensfreude. Wenn es ein Film wäre, würde hier jetzt stehen: Happy End und Abbruch. Aber die Geschichte geht noch weiter. Der Vater erlebt einen weiteren Schmerz. Ein Schmerz, der aus einer völlig anderen, komplett anderen Richtung kommt und unerwartet ist. Aber zuerst ist da das Fest und alle freuen sich. Es ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ein richtig tolles Fest. Alle freuen sich? Nein. Der älteste Sohn freut sich nicht mit. Er ist eifersüchtig. Er kann deswegen wegen dieser Eifersucht nicht mitfeiern und sich nicht mitfreuen. Nach der Rückfrage beim Diener zieht er sich zurück und schmollt ganz verärgert. Er wird doch benachteiligt, oder? Ich kenne dieses Gefühl als ältester Sohn oder als ältestes Kind auch. Zum Beispiel hatte ich immer mit der Eifersucht zu kämpfen, wenn es ums Taschengeld ging. Wenn dann meine Eltern meinen Geschwistern Taschengeld gegeben haben und ich dann gedacht habe: Das ist so ungerecht. Die bekommen so viel. Als ich damals in ihrem Alter war, habe ich viel weniger bekommen. Ich bekomme doch einfach zu kurz. Das geht doch einfach gar nicht. Was ich nicht wusste oder nicht in Gedanken hatte, war, dass der Wert des Geldes sich in der Zwischenzeit verändert hat. Dass damals das, was ich bekommen habe, heute viel weniger gewesen wäre. Mit der Zeit lernte ich dann auch verstehen, was meine Eltern für uns Kindern alles getan haben. Was sie für mich und für meine Schwester getan haben. Auf was sie alles verzichtet haben. Und dann habe ich auch angefangen zu lernen, immer wie weniger eifersüchtig zu werden. Und so auch meinen Eltern weniger Schmerzen zu bereiten. Der Vater aus der Geschichte wird dieses Verhalten vom ältesten Sohn sicher auch geschmerzt haben. Da freut er sich, dass sein jüngerer Sohn wieder da ist, dass eigentlich seine Familie wieder komplett ist. Und dann kommt diese Ablehnung vom älteren Sohn. Denn der ältere Sohn, der freut sich überhaupt nicht mit. Also geht der Vater hin und sucht das Gespräch mit dem älteren Sohn. Und dort, in diesem Gespräch, bekommt er gleich nochmals seinen tiefen Stich verpasst. Denn der Sohn, der lässt all seinen Zorn, all seine Eifersucht und einfach alles an seinem Vater aus. Und vergisst gleich mal den Anstand. Er fängt an zu sprechen und sagt, du bist ungerecht. Und benutzt dann nicht mehr die Vateranrede. Also er vergisst da den guten Anstand, das, was eigentlich üblich ist, was ein Sohn seinem Vater zu tun haben sollte, und klagt ihn dann gleich an. Du bist so ungerecht. Du benachteiligst mich. Für dich bin ich doch nur ein Hilfsmittel. Eigentlich willst du doch mit mir gar nichts zu tun haben. Mich hast du nicht lieb. Und so sagt sich der Sohn so halber von seinem Vater und natürlich auch von seinem Bruder los, indem er aufzeigt oder sagt, aber dem deinem Sohn, dem gibst du alles, den bevorzugst du. Das ist doch dein wirklicher Sohn, ich nicht. Eigentlich zeigt er so auf, will er gar nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben. Und besonders nicht da mit dem Bruder da. Er zeigt auf, ich bin frustriert. Ich bin zornig, lass mich doch einfach in Ruhe. Oft durchleben wir auch ähnliche Situationen und gehen auch ähnlich mit Gott um, indem wir ihn zum Beispiel anklagen und sagen, Gott, wieso ist mir jetzt dies oder jenes geschehen? Oder wieso kann ich dies oder jenes nicht haben, was die anderen auch haben? Oder wieso lassen meine Kräfte nach? Dass wir da einfach all unseren Frust und Zorn bei Gott auslassen, auf ihn projizieren und er ist an allem schuld. Wie geht jetzt nun der Vater mit der Anklage um? Und mit diesem ganzen Zorn und Verzweiflung und dem Schmerz? Der Vater aus der Geschichte durchbricht die einseitige Sicht auf diese sogenannte Gerechtigkeit. Er zeigt auf, erstens mal, schau mal, du bist mein geliebtes Kind. Du bist fest in meinem Herzen verankert, das schon immer. Du bist immer bei mir und ich freue mich immer, dass du da bist. Ich werde dich auch immer weiterhin lieben. Und zweitens, dein Bruder, der war für dich nicht mehr greifbar. Er war nicht mehr da. Es war so, wie wenn du keinen Bruder mehr gehabt hättest. Er war weg, er war verloren, er war tot. Und nun ist er wieder da. Er ist wiedergefunden worden. Es ist wie eine Neubelebung. Du hast jetzt deinen alten, aber auch einen neuen Bruder. Er, da bin ich überzeugt, ist verändert worden. Freu dich doch auf deinen neuen Bruder. So geht der Vater auf den älteren Sohn zu und wirbt um ihn. Er bemüht sich um ihn und zeigt ihm, du bist mir alles andere, aber sicher nicht egal. Bitte bleib bei mir und freu dich mit mir, denn alles, was mir gehört, gehört auch dir, auch meine Freude. Bitte teile in dem Fall auch meine Freude. Und natürlich auch, freu dich doch ab deinen Bruder. So wie ich mich freue, dass ich meinen Sohn wieder habe. So umwirbt der Vater den Sohn. Und so umwirbt uns auch Gott. Er lässt nicht locker. Er lässt sich nicht abwimmeln und sagen, ach warte mal jetzt Gott, ich will nichts zu tun haben. Lass mich doch einfach in Ruhe. Sondern er geht uns nach. Er sucht das Gespräch mit uns. Er will mit uns sprechen und uns aufzeigen, wie gütig und barmherzig er ist. Er holt uns wieder zurück zu sich. Aus der Geschichte, die Jesus erzählt hat, erfahren wir nicht, wie jetzt der ältere Sohn sich entscheidet hat, wie er gehandelt hat. Das wissen wir nicht. Und das stellt uns vor die Frage, wie verhalten wir uns? Was machen wir? Verharren wir in unserer selbstgewählten Gerechtigkeit? Oder sind wir barmherzig und nehmen die Barmherzigkeit an, die Gott uns gibt, weil Gott eben barmherzig ist und uns seine Barmherzigkeit schenkt? Er schenkt sie uns allen. Er schenkt sie dir. Er schenkt sie mir. Und diese Frage, wie wir uns verhalten, die ist dann auch diese Frage, die mir immer wieder einfällt bei meinen Kindern. Kann ich noch länger zornig und wütend sein, wenn Gott so barmherzig ist zu mir? Zum Beispiel jetzt eben bei Nathan. Kann ich meinem kleinen Sohn auf ihn noch weiter unnachgiebig, zornig sein, wenn Gott mir vergibt? Kann ich noch länger auf ihn sauer sein und wütend sein, wenn Gott so barmherzig ist zu mir? Ich kann es nicht. Also vergebe ich dann schnell mal meinen lieben, kleinen, quirligen Sohn, weil er ja wirklich eben mein kleiner Sohn ist. Und versuche ihm dann auch zwar aufzuzeigen, wo sein Unrecht gelegen hat, dass er daraus lernt, aber gleichzeitig zeige ich ihm auch auf, ich habe dich lieb. Ich umwerbe ihn und werbe um seine Liebe. Denn Gott, er umwirbt mich auch. Er umwirbt mich als seinen Sohn. Er umwirbt uns als seine geliebten Kinder. Denn er ist der barmherzige Vater.